herzlichst willkommen zum Islamic Media Club, unserem Podcast für euch über die wirklich interessanten muslimischen Themen. Auf die Ohren!
Willkommen zu unserer Podcast-Folge heute über die Thematik Israel-Palästina. Heute ist nicht ganz rein muslimisches Thema, aber betrifft eben auch die muslimische Bevölkerung. Und ich freue mich ganz fest. Ich werde heute wenig reden, versprochen. Ich versuche, mich zurückzuhalten. Und möchte eigentlich direkt mit unseren Gästen anfangen. Heute unser Yahya natürlich, wie immer, irgendwo im Hintergrund sonst. War heute vor dem Mikrofon. Und den Gary Müller. Ich gebe gerade ab und sage, Gary, bitte stell dich doch kurz vor. Warum bist du hier? Warum bist du interessant für uns? Und warum weißt du so viel?
Na gut, ich wurde von dir eingeladen. Vielen Dank. Ich bin Präsident der Gesellschaft Schweiz-Palästina. Beschäftige mich mit diesem Thema aus verschiedensten Richtungen seit mehreren Jahrzehnten. War auch oft dort oder bin immer noch oft dort. Geht jetzt im Moment nicht wegen der Pandemie. Ja, das ist ungefähr ganz kurz gesagt meine Vorstellung.
Bei mir ist es vielleicht ähnlich. Ich habe mich zu diesem Thema erstmals richtig auseinandergesetzt. Das war 1998. Da bin ich für das World Congress on Religion for Peace eingesetzt worden und bin dann ab 99 mehrmals in Israel, Palästina, aber auch in Jordanien gewesen. Die WCRP hat die Aufgabe gehabt, verschiedene Organisationen, jüdische, palästinensische Organisationen zusammenzubringen, die sich für den Frieden eingesetzt haben. Das war eigentlich für mich der wichtige Punkt, dass ich da runter bin und versucht habe, so eine Plattform wollten wir aufbauen, damit die Leute miteinander sprechen. Und das ist vielleicht das Problem, auch in Israel selber. Wir haben jüdische und arabische Menschen, die aber nebeneinander, nicht miteinander leben. Also wir haben festgestellt, im gleichen Quartier gibt es sehr wohl eine jüdische Organisation wie auch eine arabische Organisation, die sich für den Frieden einsetzt, aber sie kennen sich nicht. Und das war eigentlich die Idee, dass wir so versuchen, die Leute zusammenzubringen.
Und wir wollen heute auch über das Thema sprechen, miteinander sprechen und bin froh, dass ich uns heute zusammengebracht habe. Ich möchte gerne einen philosophischen Einstieg wählen. Ihr wisst, ich bin in der Philosophie daheim und studiere da einen Master und deswegen dachte ich, das kommt doch jetzt gerade gut und vor allem lernt man euch dadurch vielleicht auch ein bisschen besser kennen. Die erste Frage geht an dich, lieber Yahya. Was unterscheidet Ehrlichkeit sich selbst gegenüber von Ehrlichkeit anderen gegenüber?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Zuerst mal, ja, was verstehen wir unter Ehrlichkeit? Sehr oft ist man ja gerade gegenüber sich selber unehrlich, indem man sich was vormacht. Ja, ich schaffe das und habe für die Prüfung nicht gelernt. Also wie schaffe ich das, wenn ich mich nicht dafür vorbereitet habe? Bin ich da mir gegenüber ehrlich? Und Ehrlichkeit auch gegenüber anderen. Wie ehrlich muss man sein? Wenn wir juristisch denken, dann heißt das, wenn ich etwas falsch mache und nicht erwischt werde, ist es okay. Und wenn man aber religiös denkt, dann wird man sagen, ich habe was Falsches gemacht. Ich bin nicht erwischt worden, aber vor Gott natürlich muss ich gerade stehen. Also das ist vielleicht dann der Unterschied zwischen jemandem, der sagt, ich bin religiös, und jemand, der sagt, nein, ich bin weltlich, Gott gibt es nicht, das spielt für mich keine Rolle. Aber Ehrlichkeit ist schon sehr eine schwierige Aufgabe, sich gegenüber sich und auch dann gegenüber anderen Menschen. Und trotzdem ist das die Basis, wenn man miteinander spricht, gerade auch in einem Konflikt. Wenn ich gegenüber dem anderen nicht ehrlich bin, ja, dann kann man auch nicht erwarten, dass man irgendein Problem löst. Ob das jetzt ein politisches Problem ist, ein wirtschaftliches Problem ist, in einer Paarbeziehung ein Problem ist, die Ehrlichkeit muss da sein, bis zu einem bestimmten Punkt. Und wenn das darunter ist, dann funktioniert die Kommunikation nicht. Dann ist es jemanden übers Ohr hauen.
in dem Zusammenhang vielleicht oder komplett aus dem Zusammenhang gerissen, lieber Gary, gibt es dann auch Recht auf Vergessen?
Ja, natürlich gibt es ein Recht auf Vergessen. Das ist zum Teil sogar eine gewisse Pflicht. Ich habe das erlebt, vor allem in therapeutischen Beziehungen, wo man durchaus sagen kann, ich muss irgendetwas vergessen, sonst kann ich einfach nicht weiterleben. Und das sind meistens Dinge, wo man den Konflikt noch nicht entdeckt hat in sich selbst. Und wenn man ständig nur daran denkt, dass man nicht weiterkommt und einfach nicht vorwärts kommt, dann kann man auch keine Zukunft planen. Also im therapeutischen Bereich drin ist es sicherlich ein Recht auf das Vergessen. Aber man kann das auch sehen bei Gerichten beispielsweise, wenn ein Entscheid gefällt worden ist, kann man diesen Entscheid akzeptieren. Und dann kann man sich ein ganz schwieriges Leben machen, wenn man mit dem Entscheid nicht einverstanden ist und permanent an diese Schmach denkt, dann würde man in einer therapeutischen Situation auch sagen, komm, vergiss das jetzt einfach mal. Sonst verbringst du so viel Zeit mit diesem Leid, das du erfahren hast vor Gericht, und du kommst persönlich nicht mehr weiter. Es gibt für mich aber nicht eine Pflicht zum Vergessen, das nicht. Das ist ein Recht. Und vielleicht ist das Recht nicht unbedingt juristisch gemeint, sondern wirklich auch psychologisch. Damit ich weiterkomme, muss ich gewisse Dinge einfach mal vergessen.
Danke vielmals. Ja, ich habe eine weitere Frage an dich, auch in Richtung Philosophie gedacht, also weg von Staatendenken und geopolitischen Denken. Wie würdest du eine Grenze definieren?
Ja, wie definiere ich meine eigene Grenze, ja? Oder wie würden vielleicht andere Leute meine Grenze definieren? Kürzlich habe ich einen Vortrag oder ein Podiumsgespräch gehabt und habe dort ein Beispiel, eine Frage aufgezeigt, die mir gestellt wurde als Moslem. Die Frage lautete, halten Sie sich als Moslem an die Schweizer Gesetzgebung? Meine Antwort war dann, als Moslem halte ich mich an die Schweizer Gesetzgebung, nicht aber immer als Motorradfahrer. Das sind verschiedene Grenzen. Ja? Und Grenzen, das heißt einerseits, wenn ich meine Persönlichkeit anschaue, was macht mich aus, da fängt schon die erste Grenze an, bin ich ein Mann, bin ich eine Frau. Was für eine Ausbildung habe ich? Habe ich die Möglichkeit, überhaupt Ausbildung zu bekommen? Gehöre ich da unter Oberschicht an oder Mittelschicht an? Bin ich religiös? Hier wurde ja, die Religion hat mich eingegrenzt. Die haben mich definiert, meine Grenze, anhand vom Islam. Aber haben ganz vergessen, dass ich sehr wohl Moslem bin, aber es gibt ganz viele andere Facetten von meiner Grenze, ja. Wenn es jetzt die Persönlichkeit anbelangt, dann ist es ja noch komplizierter, weil meine Grenzen ändern sich. Ja, als ein Jugendlicher, der hat andere Grenzen, für ihn sind andere Sachen wichtig, er will anderes ausprobieren. Das ist dann vielleicht für einen Erwachsenen schon außerhalb der Grenze, außerhalb vom Erlaubten. Und die gleiche Person irgendwann nach 10, 20, 30 Jahren denkt wieder anders, ja. Also das heißt, die Persönlichkeit, die man versucht irgendwie einzugrenzen, um mich zu definieren, die verändern sich in meinem Leben auch fortwährend. Das kann auch ganz abrupt passieren, zum Beispiel Krieg oder Verlust, dass das wie ein Schlag sein kann. Und da spielt dann auch, wie vorher gesagt, das Vergessen sicher eine wichtige Rolle. Bin ich in der Lage, etwas zu vergessen und zu sagen, das lasse ich zurück, weil ich weiterleben will, weil ich weiterleben muss.
Gutes Stichwort, Gary. Und welche Bedeutung haben dann Grenzen für unsere Gesellschaft?
Ja, sie machen glauben, dass die Grenze klar definiert ist. Gut, man kann sagen, in den Schweizer Einfamilienhaussiedlungen gibt es einen Gartenhag, das ist eine Grenze. Das mögen dann vielleicht kleine Kinder nicht wirklich fassen, sondern ein Gartenhag ist eine Herausforderung. Schaffe ich das, darüber zu klettern? Nicht einmal bewusst, um eine Grenze zu verletzen, sondern weil ich jetzt einfach mal schauen will, kann ich überhaupt darüber klettern? Für Jugendliche sind Grenzen eigentlich da, um diese zu überschreiten. Und das geht, ich sage jetzt mal, jugendlich bis 30 ungefähr. Das kann man auch mit dem Motorradfahren annehmen. Wenn ich jetzt da eine große, lange Straße sehe und niemand ist da, gebe ich da mal 150 rein und so, sieht es ja niemand. Und was für eine Grenze beschreite ich eigentlich? Okay, Stand 80. Dumm ist es, wenn...
geblitzt wird.
Ja, das ist noch eigentlich angenehm, da muss man was bezahlen, wenn man jemanden überfährt, der besoffen auf der Straße ist, dann hat man ein Problem. Aber ich glaube, Grenzen sind wichtig, um auch zu zeigen, wo hört es bei mir auf. Also irgendwie muss der Mensch selbst sich auch Grenzen setzen, was lasse ich zu, was nicht. Und wann ziehe ich mich zurück oder wann muss ich sagen, jetzt hast du meine Grenze massiv überschritten, jetzt muss ich gegen dich vorgehen. Es ist nicht etwas Definitives. Es ist zu schwierig, man hat ja erst vor etwa 300 Jahren angefangen, so klare Grenzen zu ziehen zwischen den Staaten. Klar, teilweise waren es Mauern, wenn man die chinesische Mauer denkt, aber das war ja auch nicht rund um das Reich herum. Nur ein bisschen ein Wall gegen die Mongolen. Aber grundsätzlich haben die Reiche, die es gegeben hat, nicht wirklich Grenzen gehabt. Und irgendwann hat sie gezogen, hat einen Nationalstaat gebildet und innerhalb des Nationalstaates eine Nation versucht zu definieren. Nation kommt aus dem Lateinischen, hat etwas zu tun mit Geburt. Wer hier geboren ist, gehört hier hin und die anderen, die kann man je nachdem, wenn man sie nicht mehr braucht, wegschicken. Also es gibt viele Bedeutungen für die Grenzen und wir haben es ja vorhin auch von der Ehrlichkeit gehabt, oder? Es gibt jemand, der mir gesagt hat, ich bin grenzenlos ehrlich. Da habe ich gesagt, mein Gott, das ist gefährlich. Ja, ich meine, ich stelle mir vor, beispielsweise in meinem jetzigen Teiljob, den ich sage einer Lehrerin klar und offen, was ich davon denke. Das kann durchaus eine Grenzüberschreitung sein, kann ich sie schwer verletzen. Also ich muss aufpassen in meinem Handeln, dass ich nicht Grenzen überschreite von anderen Leuten. Und die Grenzen sind eben nicht so ganz klar, oder? Es gibt diese Dinge, ja, jetzt habe ich schon 100-mal Nein gesagt und du machst es trotzdem, du hast meine Grenze überschritten. Das ist eine falsche Vorstellung, Grenze wurde schon beim ersten Mal überschritten, nicht beim 100. Mal. Und beim ersten Mal haben das beide nicht gespürt, vielleicht wurde es eben auch nicht korrekt kommuniziert, ohne jemanden eine Schuld zu machen. Aber weil man zum Teil nicht weiß, wie man sich abgrenzen kann, ich glaube, das ist etwas, was wir jetzt beispielsweise auch bei den Kindern versuchen beizubringen. Wie grenze ich mich ab? Wann sage ich Nein? Es gibt manchmal ganz tolle Dinge. Springst du auf um 10 Meter? Ja, ich kann das. Und der andere, fängt der Bammel an. Ich kann ihn nötigen, indem die ganze Gruppe sagt, ah, Feigling und so weiter. Dann überschreitet mir eine Grenze. Er springt runter und es passiert nicht und er findet das sowas von geil. Jetzt haben wir ihm geholfen, quasi ein gutes Gefühl zu finden. Also es ist ganz schwierig zu sagen, es kommt aufs Individuum darauf an, wie es dann reagiert. Ich persönlich finde immer, oder das war eigentlich immer so meine Lebenshaltung, wenn jemand Nein sagt, dann kann ich nicht weitergehen. Dann muss ich das akzeptieren.
Schön gesagt, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja eher jung, deswegen finde ich das auch gut, dass ihr das auch immer wieder mit Beispielen untermauert, die für junge Menschen auch verständlich sind. Und ich habe übrigens schon beides erlebt, also der junge Mann mit 12, wo nicht springen wollte, wo man genötigt hat und er fand es wirklich, wie du sagst, voll geil und hat den ganzen Tag dann nichts anderes gemacht als springen. Aber auch den Jugendlichen, wo gefunden hat, ich springe nie mehr und danke, wegen euch habe ich ein Trauma. Gibt beides. Du hast recht, das ist manchmal ein bisschen schwierig.
Noch ein Punkt, was ich jetzt in den letzten 2 Wochen oder so erlebt habe. Ein Bekannter von mir, 41-jährig, Vater von 5 Kindern, ist auf den Himalaya gestiegen, auf den Mount Everest. Und das war der 7. Gipfel. Er hat alle anderen 6 Weltgipfel bestiegen und geschafft. Hat den Mount Everest auch geschafft, aber er hat es nicht mehr geschafft, runterzukommen. Und er ist dann dort gestorben, heute und morgen, beziehungsweise versuchen noch Spezialklettergruppen hochzugehen, um die Leiche zu bergen, wenn es überhaupt noch da ist und wenn es überhaupt geht. Aber das ist natürlich auch so eine Grenze. Einerseits, wenn ich einfach sagen darf, was war der Kommentar von Freunden? Jemand hat gesagt, völlig unnötig dieser Tod, ja. Und andererseits muss man sagen, sind es ja gerade diese Leute, die eine bestimmte Grenze suchen, die ja auch etwas erreichen, was andere nicht erreicht haben. Also es ist immer auch eine Herausforderung und eine Herausforderung kann im schlimmsten Fall eben auch tödlich sein.
Möge Gott seiner Seele gnädig sein, er war auch noch Vollprofi und das macht es, finde ich, besonders schwierig. Da kommt das Schicksal vielleicht auch ins Spiel. Das ist Schicksalthematik. Wir fangen an mit einem anderen Schicksal. Israel-Palästina-Thematik. Ich nenne es bewusst nicht Konflikt, Gary, weil du magst das Wort auch nicht in dem Zusammenhang. Was ist da eigentlich los? Kannst du es so erklären, dass das unsere jüngeren Zuhörer und Zuhörer verstehen?
Ich probiere es. Es gibt eine Komplexität da drin. Komplexität, das heißt eine Mehrschichtigkeit. Die erste Schicht war die, Europa, vor allem Westeuropa, hat versucht, die gesamte Welt zu kolonialisieren. Und ein Teil der Kolonisation war natürlich auch der Nahe Osten. Es war relativ einfach, in Afrika da Millionen von indigenen Menschen abzuzügeln, vor allem in die USA, um dort Sklavenarbeit zu machen. Das war ein bisschen schwieriger. Im Al-Sham-Gebiet, so heißt das Gebiet eigentlich, dort, wo die Sonne aufgeht, so heißt das auf Arabisch, weil die Leute waren dort schon sehr gut organisiert. Und ich denke, so Städte wie das heutige Haifa, Jaffa, Gaza, das waren metropolitane Städte mit einem regen Handelsverkehr zwischen Ost und West. Die Leute waren reich, es gab dort die größten Theaterhäuser, die bekannt waren. Kinos gab es dort, das war ein großartiges Leben. Um die Religion hat sich eigentlich niemand gekümmert. Es gab dieses Al-Quds oder Jerusalem oder wie man das auch immer nennen will. Das war für die drei Weltreligionen eine wichtige Stätte und so weiter. Aber das waren wenige Leute, die sich das leisten konnten, dorthin zu reisen und die Geburtskirche von Jesus zu besuchen, etc. Das war eigentlich ein Gebiet, das nicht wirklich umstritten war, weil es war dienlich. Es, auch Damaskus, Aleppo, das waren große Städte, bedeutende Städte. Und im Zuge des Ersten Weltkriegs haben sich dann die Franzosen und die Engländer, das waren die Hauptkolonialisten, ja, die haben sich geeinigt, dass man eine Grenze macht zwischen Nord und Süd. Der Norden gehört den Franzosen, konkret war das Lebanon und Syrien. Und der Süden, Osten, der gehörte dann den Briten. Und sie haben das Mandate genannt, weil es einfach schwierig war, diese Leute so zu unterjochen, wie man es in Afrika oder in Asien oder in Südamerika gemacht hat. Das ist so die erste Schicht. Dann kommt die zweite Schicht. Theodor Herzl erklärt in Basel 1899, ja, die verfolgten Juden brauchen jetzt eine Heimstätte. Und die sollte an verschiedenen Orten stattfinden, unter anderem auch eben in Palästina. Das war nicht so ganz klar formuliert, aber kam dann die Bewegung auf der Zionisten, auf das geht ja nachher noch Jahre ein, ich lasse das einmal weg. Aber eigentlich die Ersten, die dieser Idee gefolgt sind, das war ja beispielsweise David Ben-Gurion, der war komplett enttäuscht, als er in diesem Palästina ankam und nicht diese Juden vorgefunden hat, die er sich gedacht hatte. Und sich gedacht hat, okay, da müssen wir wirklich fest rangehen und überhaupt, er war erstaunt über die kulturelle Entwicklung. Und trotzdem hat er den Satz geprägt, wir brauchen ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land. Das ist die erste, man sagt, im Haspara. Haspara ist wie ein Märchen, ein bisschen etwas stimmt und der große Teil ist eben anders erwähnt. Und dann kam dieses Fanal des Zweiten Weltkrieges, wo Millionen von Menschen ermordet und getötet wurden und eben auch viele Jüdinnen und Juden in deutschen Konzentrationslagern. Und das lag schwer auf dem Gewissen der Weltgemeinschaft. Sie hat nicht gehandelt, auch nicht die betroffenen Staaten, wie zum Beispiel Frankreich oder Holland oder andere Länder, die ja sogar mitgeholfen hatten an dem. Italien war ein bisschen eine Ausnahme, die haben da nicht wirklich mitgemacht. Aber grundsätzlich haben sich alle Europäer eigentlich Schuld aufgeladen. Indirekt kann man auch sagen, hat sich auch die USA Schuld aufgeladen, weil sie hat ja eigentlich Hitler damals begünstigt. Hitler hatte das Ziel, die Sowjetunion zu zerstören. Das war ja das ureigene Ziel der Vereinigten Staaten. Und dass er es fertiggebracht hat, bis kurz vor Moskau und Stalingrad zu kommen. Und dann erst einmal dann die Amerikaner im April, im Sommer 1944 eingeschritten sind, dann hat das Ganze geändert. Ich habe mich immer gefragt, warum haben sie die Schiene nicht bombardiert, die zu den KZs fuhren. Man hätte diese Industrie auch zerstören können. Es war ein Totalversagen der Weltgemeinschaft. Auf alle Fälle kam dann plötzlich die Idee auf, ja gut, also das ist die Heimstätte dort jetzt und jetzt sollen die Juden an einen sicheren Ort gehen. Und das hat sich dann mit einer dritten Schicht zusammengestellt. Ja klar, ich meine, der Palästina war schon immer jüdisch, seit 5000 Jahren und man gräbt heute noch den ganzen Boden durch Palästina durch und sucht Beweise dafür. Aber das wurde noch darauf gepeppt, also das muss zu einem jüdischen Staat jetzt werden. Und es war allen Premierministern klar, das haben sie auch immer so gesagt, die Palästinenser kriegst du nicht weg. Du musst ihnen das Leben einfach so schwer wie möglich machen, dass sie gehen. Und dann kommen die konkreten Dinge auf den Boden, also die Leute, die dort gewohnt haben, die haben niemanden verdrängt, weder einen Christen noch einen Juden, sondern als das erste Mal Zionismus gesagt worden ist und da bauen wir jetzt eine zionistische Siedlung, dann gab es den Aufstand. Das war schon 1870 so, um diese Zeit herum und später natürlich auch in den 30er Jahren. Und man hat dann versucht, noch bevor Israel gegründet worden ist, mit der Vertreibung der Palästinenser, mit der Vertreibung von 700.000 Menschen, mehrere 10.000 wurden abgeschlachtet, Dörfer, Städte verbrannt, abgefackelt und so weiter, versuchte man so quasi ein Ende zu machen von diesen Leuten, die nicht jüdisch sind. Und dann kam diese ganze Geschichte, wo sich dann immer mehr gewendet hat, statt dass man das bestraft hätte, weil das war auch nicht der Entscheid der UNO, dass man die Leute wegräumen darf. Die UNO hat gesagt, ja gut, wenn ihr da einen Zwist habt, dann machen wir eine Zwei-Staaten-Lösung. Das wurde aber von beiden Seiten nicht richtig anerkannt. Ich meine, die Palästinenser haben mehr als die Hälfte des Landes plötzlich verloren. Und sie lassen dann im Völkerrecht drin Selbstbestimmung der Völker. Hallo, wo ist unsere Selbstbestimmung? Für den neu gegründeten Staat Israel war es klar, die müssen da weg. Zuerst gab es noch eine Kooperation im israelischen Teil von Palästina. Da gab es schon Kooperation zwischen Palästinensern und zwischen den Eingewanderten. Aber nachdem der 67-Krieg zu einer Totalbesetzung geführt hat von Palästina, dann die Mauer hat es vermieden, dass Palästinenserinnen und Israelis überhaupt noch zusammenkommen. Also das ist ja das ist jetzt eine Grenze, die wirklich absolut keinen Sinn mehr macht. Und dennoch arbeiten rund 100.000 Palästinenser, gehen jeden Tag nach Israel arbeiten. Und ohne die Palästinenserinnen und Palästinenser könnte Israel gar nicht leben. 25% der Ärzte in Israel sind Palästinenser, 33% des Pflegepersonals und jede zweite Apotheker ist ein Palästinenser. Es wäre nicht denkbar. Und eigentlich gab es dann eine Demütigung nach der anderen. Ständig seit 1967 werden Siedlungen gebaut. Shimon Peres, der Nobelpreisträger, war der am meisten Siedlungen gebaut hatte. Und das zieht sich bis heute hin. Und immer wieder gab es ein Aufflammen. Vor allem dann zum Beispiel, wenn das Sharif al-Haram, wo diese Al-Aqsa-Moschee steht, wenn die bedrängt worden ist seinerzeit von Sharon, der darauf gegangen ist, 2000, das hat eine Intifada ausgelöst. Das war eine Provokation, mal schauen, wie sie reagieren. Und dieses Mal, dann war aber jeder Krieg hat irgendeine Provokation vor sich. Und dann kam dieser Krieg jetzt und die Provokation war die, Man stelle sich da vor, für Schweizer Hörerinnen und Hörer, einsiedeln da unsere legendäre Kirche, Kloster, da kommen irgendwelche Muslime, gehen rein mit Tränengas, zertreten die Leute, schubsen, reißen die Frauen raus und so weiter. Was das heißen würde, und das ist doch zudem, also sagen wir mal, Weihnachten oder Ostern so etwas stattfinden würde. Das ist die eine Geschichte gewesen und die längere, ältere Geschichte war dieses Quartier, das Sheikh Al-Jarrah heißt, das ist ein Quartier, wo die Palästinenserinnen und Palästinenser wohnen, wo man gesagt hat, geh raus aus dem Haus, das gehört jetzt ab sofort mir. Und das waren einfach so, zudem wurden natürlich auch in den Beduinengebieten, im Jordantal und so weiter, tagtäglich werden Leute aus den Häusern gerissen. Das ist nicht etwas Spezielles, es ist Alltag geworden. Und plötzlich heißt es, und heute war nicht lustig, im Schweizer Radio macht man eine Zusammenfassung über den Monat Mai. Und man sagt, als die Raketen aus dem Gazastreifen kamen, kam es zu einer Reaktion der Israelis. Diese ganze Geschichte, die ich jetzt erzählt habe, die wurde gar nie erzählt. Und das ist dann, die Medien haben zu über 80%, behaupte ich, geschrieben, zuerst kamen die Raketen aus dem Gazastreifen und dann hat Israel halt reagiert. Also mit anderen Worten ganz kurz gesagt, es ist eine über 70-jährige Verdrängung eines Volkes, das dort lebt seit Generationen, versus Einwandererinnen und Einwanderern. Und die Vereinten Nationen können das nicht stoppen, weil die Kolonialstaaten, die koloniale Vergangenheit hat die Vereinigten Staaten als erstes, aber auch die Briten und die Franzosen, für die ist das eigentlich eine normale Geschichte.
Was in meinen Recherchen auch immer wieder aufgetaucht ist, was war denn damals mit diesem Blitzkrieg?
1967. Ja.
Das war der Sechstageskrieg, oder?
Der Sechstageskrieg, ja. Genau. Also da gibt es nachher sehr viele Geschichten. Rein theoretisch, wenn ich sage, die Militärs damals vernünftig gehandelt hätten, und wahrscheinlich haben sie das, war es völlig klar, dass diese Armeen, auch wenn sie aus fünf Staaten waren, aus fünf Staaten gekommen sind, dass sie 0,0 Chance haben, das israelische Militär, das komplett überlegen war, zu knacken. Aber dass es eine Drohgebärde gab, das ist klar. Und es ist so, ich würde mal sagen, das hat sehr viel zu tun im Nahen Osten und auch in Nordafrika. Wenn gewisse Machthaber sprechen, dann sprechen sie nicht eigentlich auf den Feind zu, sondern in die eigene Bevölkerung. Wir werden euch vernichten. Ich mag mich gut erinnern an Muammar Gaddafi, als die Schweiz vierteilen wollte. Und überhaupt, also wir hatten dort zwei Geiseln in Libyen und er hat da jeden Tag, hat er weiß Gott, was für Fürchterlichkeiten hier genannt. Und ich habe ständig, damals war ich Präsident der Außenpolitischen Kommission, gesagt, ihr müsst nicht auf diese Sprüche hören. Die werden nie und nimmer umgesetzt. Das ist wichtig, um seiner Bevölkerung zu zeigen, wie stark das er wirklich ist. Aber man hat das natürlich auch als Einladung genommen. Habt ihr gesehen, jetzt kommt der Moment, wo jetzt die Juden wieder total vernichtet werden sollen. Jetzt legen wir los. Ob wirklich der erste Schuss auf der anderen Seite gefallen ist oder auf der israelischen Seite gefallen ist, das ist sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen. Ich habe zig Berichte gelesen. Aber es ist auch gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist nach wie vor das, dass die Gemeinschaft dieses Al-Sham-Gebietes, dieses vorderen Orientes, der eben der wirklich sehr entwickelt war, ich meine auch Syrien war nicht ein Entwicklungsland, aber militärisch gesehen haben diese Länder eigentlich nichts zu sagen gehabt. Ägypten vielleicht am ehesten noch, aber Ägypten hat sich natürlich nicht sehr stark interessiert, was da auf der anderen Seite passiert. Ich glaube einfach, man muss das sehen, das war 67 hat komplett die Situation verändert. Weil plötzlich, wir werden angegriffen, da ist der Beweis dafür, ergo besetzen wir ganz Westjordanland. Warum eigentlich? Angegriffen haben ja die Jordanien und die Syrer und die Irakis. Und so weiter. Also warum da, und Ägypten, warum dann das Westjordanland besetzen? Es war eine Einladung und damals hat Shimon Peres sofort reagiert und gesagt, okay, wir besetzen das, übrigens bauen wir auch Siedlungen hin. Und das war, ich würde sagen, es ist wie ein Plan gewesen dahinter. Und Ja, das ist das, was ich dazu sagen kann.
Und was bedeutet denn Westbank? Was bedeutet Westjordanland und was bedeutet Westbank? Was bedeutet Gaza? Also auch da haben meine jüngeren, ja, gerade Geschwister auch irgendwie immer so mega Probleme. Kannst du das irgendwie easy erklären?
Also easy erklärt kann man vielleicht sagen, damals, als die Briten dieses Mandat übernommen hatten, nannten sie es ja Mandat Palästina, das ging bis zum Jordan. Und drüben gab es einen König, den jordanischen König, und der wurde eigentlich immer auch besetzt, aber man hat das gelassen. Und dann bei der Diskussion darum, wo geht genau das Grenzgebiet hin, dann hat man zuerst einfach gesagt, ja okay, wir nennen das Westbank, Westufer des Jordan. Und später kam dann Westjordan dazu. Damit wollte man sagen, die Palästinenser gehören eigentlich nach Jordanien. Also der Begriff, wie man das nennt, hat viel damit zu tun, was man für politische Absichten hat. Heute heißt es in Israel gar nicht mehr Westbank, sondern Judäa und Galiläa. Samaria. Man will dort sagen, ja gut, das steht ja auch in der Bibel so, oder? Also Palästina gab es gar nicht. Gab es Palästina? Also die Palästin war das Wort dort. Die Römer haben das nicht richtig übersetzt und nannten es dann Palästina. Hat auch etwas mit Palästen zu tun. Aber die Philistini, die Philister, die gab es auch schon in der Bibel. Aber sie haben dort eine schlechte Rolle. Aber ich sage einfach, letztlich einfach, die Sprache ist natürlich auch immer eine Frage, oder? Wie die Demokratie. Also das ist der einzige demokratische Staat im Nahen Osten, ist Israel. Ja, mein Gott, wenn die Schweiz das behaupten würde, und ich sage jetzt einfach mal, die Alpenvölker in der Schweiz, die Westschweiz im Tessin hätten nichts zu sagen. Ich hätte Mühe zu behaupten, wir sind eine Demokratie. Wir sind auch eine beschränkte Demokratie, weil die Leute, die nicht den Schweizer Pass haben, die haben auf nationaler Ebene nichts zu sagen. Es gibt immerhin schon Kantone, die lassen die C-Leute auch abstimmen.
Nicht hier in Zürich. Okay.
Noch nicht.
Ja, was ist da jetzt genau, oder who is who eigentlich? Also was ist da jetzt der Unterschied zwischen einem Zionist, Zionistin und einem Juden und einer Jüdin? Was meinen die damit?
Ja, wir haben vorher Theodor Herzl erwähnt und Basel. Das war ja der erste zionistische Kongress, der organisiert wurde. Dort hat er auch sein Buch präsentiert im Prinzip zum Thema Israel, also als Staat der Juden. Interessant ist vielleicht auch die Frage, was heißt ein Jude, was ist eine Jüdin? Wir haben ein Matriarchat bei den Juden, das heißt, wenn die Mutter Jüdin ist, dann sind die Kinder Juden. Wenn aber der Vater ist Jude, die Mutter ist Katholikin oder Muslima oder sonst was, dann sind die Kinder keine Juden. Also es wird definiert im Judentum über die Mutter. Wenn sie Jüdin ist, dann sind die Kinder auch. Jetzt, was sind Zionisten? Zionisten, die setzen sich natürlich für dieses Israel ein. Es gibt auch solche, die ja von Eretz Israel, von Groß Israel denken oder planen. Das geht dann bis rein, auch in Jordanien und so weiter.
Euphrat,
Nil, ja. Interessant ist dazu aber, wenn wir die bestimmten orthodoxen Juden, die du jetzt erwähnt hast, die lehnen eigentlich den Staat Israel als solchen ab. Und die sind auch solche, die keine Steuern zahlen und so weiter, keinen Militärdienst leisten. Und mit der Begründung, der Staat Israel als solcher wird erst gebildet, wenn der Messias kommt. Ja, in der Bibel, in der Tora ist ja Elias, ein jüdischer Prophet, entrückt. Und die Juden sagen, dass wenn der Messias kommt, dann wird Elias vorher wieder kommen, erscheinen. Und als Jesus dann kam, wenn wir ein bisschen von der Theologie anschauen, dann haben die Pharisäer oder die Juden gesagt, ja Moment, du sagst, du bist der Messias, wie kann das sein? Weil vor dir muss der Elias kommen. Und jetzt machen wir einen Sprung in die Evangelien. Dort heißt es, dass Jesus gesagt hat, Elias ist gekommen und verweist auf Johannes den Täufer, aber ihr habt mit ihm gemacht, was ihr machen wolltet. Ja? Also für sie kann erst der Staat Israel entstehen, wenn der Messias kommt. Und das ist nicht der Fall. Und deswegen gibt es auch bei diesen orthodoxen Juden, die man, habe ich auch so wie Interviews gesehen, die sich mit den Palästinensern auch solidarisieren und auch sagen, das, was die Zionisten machen, ist nicht das, was wir als Juden akzeptieren. Wir protestieren mit den Palästinensern zusammen. Was man auch nicht vergessen darf, es gibt auch eine völlig nicht religiöse Gruppierung innerhalb von Israel. Darüber wurde auch in der Jerusalem Post berichtet, dass die eben auch auf die Straße sind. Das waren Juden und Araber, bei den Arabern natürlich auch Christen, Muslime. Und wie vorher bei der Definition von, was sind meine Grenzen, da gibt es natürlich auch Atheisten und. Ja. Also die sind einfach alle zusammen auf die Straße und wurden durch die Polizei zusammengeschlagen und auch festgenommen. Also das gibt es auch.
Ich höre jetzt immer wieder mehr raus und ich meine, haben auch meine Recherchen ergeben, dass es wie gar kein religiöser Konflikt ist. Kannst du das mit absoluter Wahrscheinlichkeit sagen, dass das wirklich eher politischer, in dem Fall ein geopolitischer Konflikt ist oder Schwierigkeit ist und wirklich keine religiöse?
Also deine Frage ist natürlich absolut korrekt, absoluter Gewissheit, das gibt es nicht. Was man aber sicher sagen kann, auf beiden Seiten sind es unter anderem auch die religiösen Gruppierungen, die die Religion benutzen, um den Konflikt auch weiter zum Brodeln zu halten. Ja? Also Religion wird sicher auch missbraucht.
Wenn ich das so höre, denke ich mir, oh mein Gott, es gibt nur noch mehr Probleme, noch mehr Schwierigkeiten. Du hast jetzt die jüdische Bevölkerung erwähnt, wo auf einen Messias wartet. Aber sind wir noch mal ehrlich, auch die Muslime, es gibt Muslime, die auf einen Messias warten. Es gibt auch eine christliche Strömung, wo auf einen Messias wartet. Ist der Messias die Lösung, Gary?
Ja gut, als Agnostiker habe ich diese Bücher auch gelesen und ich habe auch andere Bücher wie von George Orwell 1984 und so weiter. Prophezeiungen, die kann man sich auch selber machen und sie dann damit irgendwie erfüllen. Es braucht dafür nicht unbedingt einen Propheten, der dann tatsächlich kommt. Aber die Frage von nach der Lösung, oder? Was passiert einem Schweizer Einfamilienhausbesitzer mit, sagen wir, 15 Ahren Land und daneben hat es einen anderen Schweizer Einfamilienwohnungsbesitzer mit ebenso viel Land. Und der sagt dann einfach plötzlich, du, dein Nüsslisalat, der kommt verdammt gut, ich besetze jetzt dieses Gebiet. Der kann das machen und vielleicht geht dann aber der andere zum Richter und sagt, hey, das kommt nicht in Frage. Vielleicht kann er ihn sogar auch ein bisschen sponsern, diesen Richter, und dann sagt er, ja, okay, wegen diesem Nüsslisalat, du hast das sowieso nicht so gern. Und dann ist einfach, nächstes Jahr kommt das nächste Territorium, wo die Rübchen drin sind und so weiter. Und irgendwann bist du dann im Keller, wohnst im Keller und die ganze restliche Familie ist zu dir rübergekommen. Also letztlich gibt es ein internationales Völkerrecht, was ganz klar besagt, was dort passiert, ist nicht rechtens. Es muss gerichtet werden. Aber das internationale Gesetz hat, oder Recht hat nur einen Vertreter, das Römer Statut und darunter dieses ICC, International Criminal Court, wo man aber nur Individuen verfolgen kann. Und da, dieser Prozess läuft ja aktuell, oder? ICC hat erkannt, Individuen haben Kriegsverbrechen, Völkerrechtsverbrechen gemacht und so weiter. Und sie sind dran, das zu machen. Das war nicht so ein Problem, als man das gemacht hat in der Côte d'Ivoire. Da war die ganze Volksgemeinschaft dafür. Ja, richtet dort, die Franzosen waren nicht ganz so dafür, weil sie hatten ja auch die Finger drin. Aber der Rest hat gesagt, richtet. Und es wurde gerichtet und so weiter. Ist dann am Schluss halt gestorben, bevor das er ins Gefängnis musste. Aber jetzt bei diesem ICC, da haben die Amerikaner gesagt, wir akzeptieren das nicht. Die sagen, wir akzeptieren das nicht. Deutschland will es nicht akzeptieren. Viele EU-Länder sagen, wir akzeptieren das nicht. Da ist eben etwas, die Lösung wäre wirklich, das zu erkennen, dass es ein Kolonialismus ist, ein ganz einfacher Kolonialismus mit ganz schweren Behinderungen. Es gibt mittlerweile viele Organisationen, die sagen, es ist Apartheidstaat. Das sagt B'Tselem, eine israelische Organisation. Das sagt Human Rights Watch, was mich sehr erstaunt hatte. Sie sagen das auch. Also irgendwie die Situation, die in der Südafrika mal war, wäre jetzt dort auch. Südafrika hat am Schluss eigentlich keine Freunde mehr gehabt. Nur noch Leute gesagt, so, jetzt ist fertig mit dieser weißen Minderheitsregierung. Es muss etwas passieren. Also ich bin auf der rechtlichen Seite. Ich sage, das Recht muss umgesetzt werden, auch sämtliche allgemeinen Menschenrechte, die 1948 veröffentlicht worden sind, die zählen für jedes Land. So, das wäre die richterliche Geschichte. Und auf der anderen Seite kann man vielleicht sagen, was langfristig jetzt dort passiert, schadet allen. Also diese Haltung, die Israel einnehmen muss, sie brauchen ja ständig Bedrohungen. Das ist Iran bedroht sie, es bedroht sie Syrien, es bedroht sie Palästinens, bedroht sie vor allem die Hamas und so weiter. Man reduziert das auf das. Und mit dieser Bedrohungsangst und mit dem schlechten Gewissen oder der Verantwortung, die die Europäer nicht übernommen hatten zur Zeit der Shoah, kann man die Leute zusammenraffen. Das ist ja Zeit auf unserer Seite. Aber ich spüre jetzt natürlich in den Vereinigten Staaten, eben, ich habe es vorhin angesprochen, also gewisse orthodoxe, liberale Juden sagen, nee, also ich gehe nie nach Israel, ich werde nie dahin ziehen, da sind verrückte Leute dort. Es wurden auch schon Iranis eingeladen, iranische Juden, also nee, wir bleiben hier, uns geht's gut im Iran und so weiter. Also irgendwie ist der Vorbehalt wird größer und vor allem eins ist klar, ich kenne keine Macht auf der Welt, die dank Militär sich durchsetzen konnte auf die Länge. Im Moment schon. Aber das ist die einzige Möglichkeit ist die, tagtäglich Leute auf der Straße zu erschießen und zu meinen, das war ein Terrorist, ich habe das Gefühl gehabt, der hat eine Waffe, der wird erschossen. Das ist Alltag, das ist nicht jetzt speziell gewesen, diesem Crash, den wir gehabt haben, der übrigens nicht so wahnsinnig überraschend kam. Bei Sheikh Jarrah, dann war auch schon der Osten von der Stadt Jerusalem, soll geräumt werden. Also da gibt es Givat Hamatos, Die Gebiete da im Jordantal, also wo die Beduinen leben und so weiter, sind tagtägliche Verletzungen da. Und ich glaube, alle die das beobachtet haben, Jimmy Carter, später nicht als Präsident, sondern dann als UN-Beobachter, Richard Falk und so weiter, alle, beide sind Amerikaner. Die haben gesagt, das geht nicht, was da läuft, geht nicht. Und selbst jetzt in den USA gibt es die erste Republikanerin, die Cori, kommt mir Nachname nicht in den Sinn, die sagt, hey, Black Lives Matter und Palestinians Lives Matter, die verbindet das jetzt und sagt, das ist ein Kampf, der genuin zu uns gehört, weil wir Amerikaner ja nichts anderes gemacht haben, als einfach alles akzeptiert haben. Und auch Trump, der so schlimm gewesen sein soll und so weiter, er war ja nicht schlimmer als seine Vorgänger und seine Nachfahren. Biden sagt, was auch immer geschieht, wir stehen hinter Israel. Ich meine, das ist eine Einladung. Und ich glaube, ja, es geht weniger um das Geld. Ich glaube, es geht mehr um die Frage, wie können wir den Nahen Osten kontrollieren. Da haben wir eine Kriegsmacht, die super, super stark ist. Auf die können wir dann vielleicht auch zurückgreifen, wenn es irgendwo anders losgeht, weil das ist nach wie vor ein interessantes Gebiet mit Öl und Gas und so weiter. Also das sind strategische, geostrategische Überlegungen.
Und unsere strategische Überlegung ist es, hier einen Cut zu machen. Seid gespannt darauf, wie es weitergeht mit Gary Müller und Yahya Batschwa zum Thema Israel-Palästina. Macht es gut, ihr Lieben.